Herzlich willkommen beim Podcast Orte, Menschen, Geschichten. In dieser Folge geht es um den kleinen Ort Pitigliano am südlichen Rand der italienischen Toskana. Der ist bekannt für seine romantische Altstadt und den Weißwein, den Bianco di Pitigliano, und auch für seinen Dom. Pitigliano ist nämlich Bischofssitz, obwohl es so klein ist. Immer mehr Besucher kommen, mittlerweile allerdings wegen der jüdischen Geschichte Pitiglianos. Die hat dem Ort einst den Beinamen Piccola Jerusalem eingebracht, also Klein Jerusalem. Meine Reise in den südlichsten Toskana-Zipfel hatte eigentlich schon in Berlin begonnen, in einem Schöneberger Café, bei einem Gespräch mit Peter Petri. Er ist Maler und seit über 30 Jahren bekennender Pitigliano-Verehrer. Auf einem Vernissagenplakat stand über ihn: wohnt in Berlin und Pitigliano. Mittlerweile hat er Berlin verlassen und ist ganz dorthin umgezogen. Von ihm wollte ich zur Einstimmung wissen, wie Pitigliano so ist.
Also Pitigliano ist eine Stadt, wie es viele in Italien gibt, die aber schöner ist als andere. Sie hat alles, was eine italienische Stadt hat. Sie hat eine Burg, sie hat diese Altstadt mit den engen Gassen, sie ist auf dem Felsen gelegen. Es ist eine kleine Stadt, in der sich alles konzentriert. Die ist eigentlich weit ab von allen Zentren, von allen Großstädten. Sie zieht Leute an aus aller Welt, besonders im Sommer, im Winter ist es sehr ruhig. Die ganze Gegend drumherum ist wunderschön und es hat mir gleich gefallen. Und es hat mich auch an meine Heimat erinnert, die Eifel, weil die Landschaft ist sehr ähnlich, es ist vulkanisch, es gibt Tuff. Es gibt Bergforen, es gibt Mare wie in der Eifel, der Lacher See, und ich fühlte mich gleich zu Hause.
Obwohl Pitigliano schon viel spektakulärer sei, legt Peter Petri noch nach. Das stimmt, vor allem dann, wenn man sich dem Ort von Nordwesten über die Serpentinen aus dem Tal des Flusses Fiora nähert. Dann taucht er Stück für Stück auf, hochgelegen auf einem 300 Meter hohen Tufffelsen, wie viele Orte hier in der Region, stellenweise gestützt von mächtigen Fundamenten, die tief in den Tuff hineingebaut sind. Die mehrgeschossigen Häuser darüber sind am äußersten Rand dieser Empore aufgereiht, wie Basaltsäulen in einem Steinbruch. Von den Fenstern dieser Häuser geht der Blick, je nachdem, bis weit in die westliche Maremma oder schwindelerregend tief hinunter in die grünen Täler rundherum. Pitigliano hat rund 2500 Einwohner. Die sind alle katholisch, versichert man mir, bis auf einige wenige, die jüdischen Glaubens sind. Pitigliano war mal ein verschlafenes Nest, das mittlerweile schon ein wenig touristisch geworden sei, hatte Peter Petri mich vorgewarnt. Immer mehr Leute kommen nämlich, um den trutzigen Palazzo Orsini zu sehen. Der beherbergt zwei Museen, das eine für Archäologie, kein Wunder, wir befinden uns hier im Kernland der alten Etrusker. Das andere ist das Museum für sakrale Kunst. Eine weitere lokale Attraktion ist nämlich der Dom. Pitigliano ist immerhin Bischofssitz. Und sie kommen natürlich wegen der malerischen Altstadt. Durch das ehemalige Stadttor stößt man erst auf die Piazza Garibaldi mit dem Rathaus. An den hohen Bögen eines ehemaligen römischen Aquädukts entlang geht es bis zur großen Piazza della Repubblica mit den beiden großen Brunnen an jeder Stirnseite. Der eine beplätschert eine Bar, der andere eine Osteria. In der Bar sitzen nachmittags nicht nur Einheimische und Touristen, sondern auch südamerikanische oder afrikanische Krankenschwestern aus dem Krankenhaus in der Neustadt. Als wir abends in der Osteria auf der anderen Piazza-Seite essen, sitzt am Nebentisch der Bischof. Wohnen tut er ein Haus weiter, im Palazzo Orsini. Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt, die von der Piazza abgehen, führen zwei Hauptwege zum Ortsrand, die Via Roma und die Via Zuccarelli. Die eine, Via Roma, ist immer schon gesäumt gewesen von Alimentari, also den italienischen Tante-Emma-Läden, und winzigen Geschäften für Haushaltswaren, Elektrobedarf, Bäckerei und Metzgerei. Neuerdings sind es ein paar mehr für Antiquitäten, Seifen oder Reiseandenken. Alles ist umrahmt von Wäscheleinen vor den Fenstern und Stromverteilerkästen, von denen Bündel von Kabeln nach links und rechts abgehen. Eines fällt auf, es kann noch so eng sein, Platz für ein paar Tische und Stühle ist fast immer, für eine Osteria oder Pizzeria. Hier wird gut gegessen, das weiß nicht nur der Bischof. Getrunken wird ebenfalls vom Feinsten, beispielsweise der bekannte Bianco di Pitigliano, den die landwirtschaftliche Genossenschaft, die Cooperativa Sociale, produziert. Der wird auch heute noch in den Tuffsteinhöhlen unter den Häusern der Weinbauern gelagert, wie schon in etruskischen Zeiten. Zurück auf die Via Roma. Die führt an besagtem Dom vorbei zur Chiesa di San Rocco. Hier trifft sie mit der Via Zuccarelli zusammen, über die man wieder zurück zur großen Piazza kommt. Und zwar durch das ehemalige jüdische Ghetto, vorbei an der dazugehörigen Synagoge und dem Museum für jüdische Kultur. Warum all das für den Ort etwas Besonderes ist, erklärt Dottoressa Claudia Elmi, die Museumskuratorin. Weil das jüdische Museum von Pitigliano sehr besonders ist, fast einzigartig in der Welt, sagt sie. Denn zusätzlich zu der Synagoge und dem Museum kann man einen Spaziergang in den Räumlichkeiten des alten jüdischen Viertels machen, die in den Tuffstein gegraben worden sind. Die wurden von der jüdischen Gemeinde von Pitigliano zu der Zeit benutzt, als dieses Gebiet von den Medici regiert wurde, den Herren von Florenz, die sie im Jahr 1622 ins Ghetto verbannt haben, sodass sie gezwungen waren, in diesem kleinen Bereich des Ortes zu leben. Und da der Ort für ihr tägliches Leben sehr begrenzt war, haben sie ihn nach unten erweitert, in den Tuffstein, wo man heute wieder den koscheren Keller, das Schlachthaus, die Bäckerei, die Färberei und das Bad besichtigen kann. Il macello, il forno, i locali della tintoria, il bagno rituale di purificazione, quindi una cosa particolare. Dabei gibt es das Museum noch nicht allzu lange. Die Synagoge schon. Sie war allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg verwaist und ist irgendwann zur Hälfte ins Tal gerutscht. Anfang der 90er Jahre hat die Gemeinde Pitigliano sie endlich wieder aufgebaut. Damals beschlossen die letzten verbliebenen Juden, hier einen Verein zu gründen, um an das jahrhundertelange jüdische Leben hier in Pitigliano zu erinnern. Neben der Synagoge befindet sich das Museum für jüdische Kultur, das der Verein ins Leben gerufen hat. Vereinsmitglieder gibt es übrigens nicht nur in Pitigliano, sondern in ganz Italien und sogar in den USA. Der Verein wurde La Piccola Gerusalem genannt, Klein Jerusalem. Diesen Beinamen erhielt Pitigliano nämlich um 1850, erzählt Claudia Elmi. Den Namen Piccola Gerusalem habe man Pitigliano in seiner Glanzzeit gegeben, erzählt sie. Das war etwa in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es waren Glaubensbrüder und Schwestern aus Livorno, die auf diesen Namen gekommen sind, weil es in Pitigliano eine sehr lebendige, blühende jüdische Gemeinde gab. Dass es hier diese große, lebendige und blühende Gemeinschaft gab, liegt vor allem an der Lage Pitiglianos, nur 5 Kilometer von der Grenze zu Latium und 150 Kilometer von Rom entfernt. Weil sie aus dem Vatikanstaat vertrieben wurden, zogen seit Mitte des 16. Jahrhunderts immer mehr Juden nach Norden in die Toskana. Hier waren sie willkommen. Langsam erhöhte sich ihre Zahl auch in Pitigliano, bis sie Anfang des 18. Jahrhunderts ihren Höchststand erreicht hatte, mit über 300. Das waren damals mehr als 10% der Bevölkerung des Ortes. So entwickelte sich im Laufe der Zeit ein umtriebiges jüdisches Kulturleben hier am Ort, das so aktiv war, dass man Pitigliano den Namen Piccola Gerusalem gab. Die massive antisemitische Propaganda in den 1930er Jahren und die Einführung der Rassengesetze 1938 in Italien bedeuteten das Ende der jüdischen Gemeinde in Pitigliano. Wer konnte, emigrierte, andere wurden deportiert. Nicht zuletzt durch die Hilfe von katholischen Italienern haben aber offenbar alle Juden, die in dieser Zeit noch in Pitigliano geblieben waren, die Zeit der Verfolgungen überlebt. Dazu gehörte auch Elena Servi. Einige Familien, erzählt sie, arbeiteten in öffentlichen Einrichtungen. Da war zum Beispiel der jüdische Stadtingenieur, der verlor seine Arbeit und ging nach Rom. Oder der Direktor der Bank Monte di Paschi di Siena, der seine Arbeitsstelle verlassen musste, also ging er nach Florenz. Die wenigen Familien, die hier geblieben sind, wie mein Vater mit uns, hatten ein privates Geschäft. Die einen einen Lebensmittelladen, mein Vater hatte ein Textilgeschäft. Wir konnten nicht einfach weg. Dann, eines schlimmen Abends, wurden die Familienoberhäupter, also der Familien, die noch übrig geblieben waren, in die Casa del Fascio, die lokale Zentrale der Faschisten, gerufen. Und man sagte ihnen, sie müssten Pitigliano verlassen. Nun war das natürlich nicht einfach. Mein Vater hatte 3 Kinder, seine Frau und seine Mutter war sehr alt. Er versuchte, mit uns nach Florenz zu gehen, aber das klappte nicht. Also blieb die Familie Servi in Pitigliano. Glück im Unglück war das gute Verhältnis zu den katholischen Nachbarn. Das war so gut, dass wir, als 1943 die Deutschen den größten Teil Italiens besetzten und damit die Jagd auf Juden begann, aus unserem Haus flohen und bei den Bauern der Gegend Zuflucht fanden, auch wenn wir ab und zu den Ort wechseln mussten. Die letzten 3 Monate, von März bis Juni 1945, verbrachten wir in einer Höhle. Aber die Bauern haben uns immer geholfen. Zum Gedenken an die, die ihr eigenes Leben riskierten, um andere zu retten, wurde die Gemeinde Pitigliano und deren Synagoge von der Internationalen Raoul-Wallenberg-Stiftung zu einem Haus des Lebens erklärt. Elena Servi hat überlebt und lebt heute immer noch in Pitigliano. Mit ihr zusammen und ihrem Sohn und ihrer Schwester gibt es hier noch 3 jüdische Mitbewohner. Eine 4. Mitbewohnerin ist vor wenigen Jahren erst gestorben. Ihre letzte Ruhestätte hat sie auf dem jüdischen Friedhof am Fuß des Ortes gefunden. Der erinnert mehr an einen Garten als an einen Friedhof, mit Zypressen und hohem Gras, mit Wiesenblumen bewachsen, über 3 Terrassen den Hang hinunter, mit vielen Grabplatten oder sarkophagartigen Grabstellen. Viele tragen die Namen Sedun, Paggi oder auch Servi. Alle sind schlicht und ohne Grabschmuck, wie es die jüdische Tradition verlangt. Nur ein paar der neueren Gräber haben sich ganz offensichtlich an der katholischen Umgebung orientiert, beispielsweise mit einer großen Engelfigur oder einer schneeweißen kleinen Mädchenskulptur auf einem Kindergrab. Als erste beigesetzt wurde hier übrigens Mitte des 16. Jahrhunderts die Ehefrau des jüdischen Arztes in Pitigliano. Er war der Leibarzt des damaligen Grafen Orsini. Auch er, der Arzt, war wegen der Vertreibung der Juden aus dem Vatikanstaat nach Pitigliano gekommen. Das Land für den neuen Friedhof hat der damalige Graf Orsini der jüdischen Gemeinde geschenkt. Synagoge und Museum und die jüdische Geschichte des Ortes haben sich mittlerweile zum Publikumsmagneten entwickelt. Mehr als 30.000 Besucher aus der ganzen Welt kommen jedes Jahr in die Via Zuccarelli, vor allem auch aus Deutschland. Am Anfang, erzählt Claudia Elmi, als ich hier angefangen habe zu arbeiten im Jahre 2003, war die Via Zuccarelli, die durch das Ghetto zur Synagoge führt, verlassen. Es gab keinen Laden, es gab nichts. Aber mittlerweile haben die Leute auch hier angefangen, kleine Läden zu eröffnen. Alles Kunsthandwerke, wie man sehen kann. Dann gibt es mittlerweile auch ein Restaurant. Das heißt, die Wiedereröffnung der Synagoge und das jüdische Museum haben der Via Zuccarelli zu dem Leben verholfen, das sich bisher nur auf die Hauptstraße von Pitigliano konzentriert hatte, die Via Roma. Die Restaurierung der Synagoge und das Museum sind ein ganz starker Impuls für den Tourismus gewesen.
Enrico!
Trotz der Aufmerksamkeit aus der ganzen Welt hat sich Pitigliano viel von seiner lebenswürdigen Abgeschiedenheit bewahrt. Zum Beispiel auf der winzigen Piazza Antoni Beccherini, zu der man kommt, wenn man nach dem Zusammentreffen der beiden Hauptstraßen noch knapp 100 Meter weitergeht, bis zu einer hüfthohen Mauer. Hier ist der Ort zu Ende. Und hier ist übrigens auch das Atelier von Peter Petri zu finden. Als ich an meinem letzten Abend vom Essen aus der Osteria, wo auch der Bischof speist, hierher zu meiner Wohnung zurückkomme, ist mächtig was los. Eine Nachbarin, Francesca, hat Geburtstag. Die Feier findet draußen auf der Gasse zwischen den Häusern statt. An den Häuserwänden hängen ein paar Luftballons, es wird laut durcheinander geredet. Ab und zu singt der ein oder andere der männlichen Gäste etwas, das sich immer nach einer Opernarie anhört. Dann ganz plötzlich heißt es: Buonanotte, gute Nacht zusammen, schlaf gut, Francesca, bis morgen, ciao, ciao. Ein paar Holztüren werden rumpelnd geschlossen und dann ist es sehr still. Nur der Wind pfeift ganz leise über den Mauerrand am Gassenende. Und ganz weit weg irgendwo auf der anderen Talseite quält sich ein Weilchen noch ein Moped knödelnd den Berg hoch. Danach ist Ruhe. Das war's. Danke fürs Zuhören und wenn's euch gefallen hat, dann abonniert doch gern meinen Podcast.